Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Das buddhistische Handgepäck mit Silvia Wetzel und Christa Spannbauer. Und heute wird es um ein Herzensthema gehen von Silvia. Ihr werdet gespannt sein, ich selbst bin es auch. Und zwar geht es heute um den Bodhisattva. Und nicht jeder und nicht jede weiß genau, was denn eigentlich ein Bodhisattva ist. Und soweit es mir selbst auch bekannt ist, liebe Silvia, gibt es da auch verschiedene Meinungen dazu. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Dalai Lama ein Bodhisattva ist. Aber es sind denn auch zum Beispiel ganz normale Menschen, die sich einsetzen für das Wohl der Welt, sind das vielleicht auch bereits kleine Bodhisattvas? All das wird uns heute interessieren in dem Gespräch. Von daher, Silvia, vielleicht magst du erstmal eine Definition geben, wie du einen Bodhisattva überhaupt charakterisieren würdest.
Ja, ich gehe jetzt mal vom Begriff aus. Bodhi heißt erwachen. Und Sattva ist ein Wesen, also jetzt in unserem Falle ein Mensch, eine Frau, ein Mann, deren Herz und Geist ausgerichtet ist auf Erwachen, aber nicht nur um des eigenen Wohles willen, sondern zum Wohle aller. Und der Leitbegriff da ist Bodhicitta. Citta, Geist, oft übersetzt, aber es ist auch die emotionale Qualität. Also mit nicht nur intellektuelles Schlussfolgern und ein paar Definitionen kennen, sondern mit dem Herzen diesen Weg gehen wollen. Den Weg des Erwachens zum Wohle aller. Und das Interessante ist jetzt beim Bodhisattva, also die schönste Definition stammt von Heinrich Zimmer, von dem Indologen, der auch mit C.G. Jung zusammengearbeitet hat und in China gelebt hat und hier gelebt hat, und der sagt, es gibt ja den Spruch, Bodhisattvas verzichten aufs statische Nirvana, bleiben im dynamischen Nirvana, und das heißt jetzt, ihnen ist das Erwachen sekundär. Sie wollen zum Wohle aller wirken und dafür bemühen sie sich, das Wohl der anderen immer wieder in den Blick zu nehmen. Sie wünschen sich das, das nennt man Bodhicitta des Wünschens. Ich möchte das gerne. Und dann, wenn der Wunsch tief genug ist, das Bodhicitta der Tat, ich tue jetzt auch was dafür, ich übe, ich mache bestimmte Übungen, um auf diesem Weg zu gehen. Und dann sind die Tibeter sehr pädagogisch und sie sagen, ja, manchmal ist uns die Idee zu groß. Zum Wohle aller, oh Gott, auch zum Wohle dieser Verbrecher und dieser Bösen. Und so soll ich den Weg des Erwachens gehen? Ich weiß es nicht. Dann sagen sie, dann kannst du dir wünschen, dass du dir das mal wünschen kannst. Das nennen sie dann Wunsch, Bodhicitta. Also ich wünsche mir, dass dieser Wunsch in mir entsteht, zum Wohle aller zu leben. Ja, und ich meine, was ist Erwachen? Ist natürlich auch eine große Frage. Und da zitiere ich immer wieder den japanischen Meister Dogen aus dem 13. Jahrhundert. Der hat 1200 bis 1253 gelebt, war in China, hat sozusagen das Soto-Zen nach Japan gebracht. Und der hat gesagt, wer seine Kleshas erkennt, ist erwacht. Wer darüber rumspekuliert, ist verblendet. Das ist ein Wortspiel im Japanischen. Also wer Gierhass und Verblendung in sich immer wieder bemerkt, ist in dem Moment wach. Also eine sehr bodenständige Interpretation. Wer ständig drüber nachdenkt, was denn wirkliches Erwachen ist, der ist einfach verblendet und meist auch von Stolz angetrieben oder sowas. Also Erwachen aus Gierhass und Verblendung, das ist sozusagen die bodenständigste Interpretation, und das hat man nicht ein für alle Mal geschafft, sondern immer wieder. Ja, und der Bodhisattva-Weg ist halt ein Weg. Und in der Tradition wird gesagt, das ist eine neue Entwicklung gewesen. Also natürlich sagt die Tradition, der Buddha hat alles gelehrt in verschiedener Form, aber es ist erst ein paar Jahrhunderte später zum Teil bekannt geworden. Und das Mahayana, sagen westliche Gelehrte, ist so zwischen 0 und 200 nach Christi entstanden. Da gehört das Herzsutra dazu, da gehören die ganzen ausführlichen Mitgefühlslehren dazu. Mir ist es egal. Auf alle Fälle, damals ging der Buddhismus, hat der Buddhismus betont, es geht nicht nur um den Weg der Nonnen und Mönche und halt der Laien, die jetzt halt noch einen Haushalt haben und Kinder haben und einen Beruf haben. Die tun halt ihr Bestes, was geht, Dana und Sila, also sie sind großzügig und versuchen sich ethisch zu verhalten. Aber sozusagen das Ideal war schon der Mönch oder dann später auch die Nonne. Und bei den im Mahayana heißt es, und wenn du König bist und wenn du Schuster bist und wenn du Fischersfrau bist, egal was du bist, du versuchst zum Wohle aller zu leben. Also das ist eine Ausweitung und wird dadurch auch unterschiedlich formuliert, weil das halt unterschiedliche Zielgruppen sind. Je nachdem, wer da gerade sitzt. Oder wen man gerade trifft. Und es gibt halt Frauen und Männer und es gibt schöne Lehrreden vom Buddha, wo das Gespräch mit einem König referiert wird, den er berät, wie er als König den Bodhisattva-Weg gehen kann. Wie Kaufleute den Bodhisattva-Weg gehen können. So, das fand ich sehr interessant. Also dieses nicht nur Ethik und Großzügigkeit, sondern wirklich diese weite Vision in Blick nehmen. Erwachen zum Wohle aller. Ohne Feindbilder. Das ist der Punkt.
Ja, da muss ich gleich nochmal nachhaken und nachfragen. Also es heißt, Menschen machen sich auf den Weg des Bodhisattva. Es ist ein Übungsweg, so wie ich dich verstanden habe. Und was ist jetzt dann die Definition, wann ist der Mensch dann ein Bodhisattva? Welche Kriterien genau erfüllt er? Das heißt, er oder sie ist erleuchtet, ist erwacht? Nicht.
Also Sie sagen, wenn der Wunsch zu erwachen zum Wohle aller in deinem Herzen aufleuchtet, von dem Moment an bist du ein Bodhisattva. Das heißt aber nicht, dass ich das rund um die Uhr in voller Lebendigkeit in mir spüre. Ich werde mich zwischendurch ärgern und ich werde mich zwischendurch aufregen über irgendwas. Aber ich bin mehr motiviert, diese Ärgerelemente von Gier, von Verachtung und so weiter zu bemerken, weil mir klar ist, das verletzt andere. Das hat man natürlich auch möglicherweise, wenn man einfach versucht, die ethischen Regeln zu halten. Also man bemüht sich nicht zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen oder so, man bemüht sich. Aber das ist nochmal diese weite Vision. Und ich, als ich diese Lehren 1977 im Sommer zum ersten Mal hörte, dachte ich, jetzt bin ich da, wo ich immer sein wollte. Ich will keine Feindbilder. Ich hatte so die Nase voll, Studentenbewegung, Frauenbewegung. Immer gab es Feindbilder, die bösen Kapitalisten und die patriarchalen Männer und ja, immer gab es Feindbilder und das passte nicht zu mir, weil ich bin im Lokal aufgewachsen, ich habe sehr unterschiedliche Leute kennengelernt und merkt, die Leute sind halt einfach verschieden. Also, zum Wohle aller. Niemand ist ausgeschlossen. Ich kann natürlich in meinem Umfeld eine besondere Bezugsgruppe haben, wo es mir besonders leicht fällt. Ja? Also ich mache gerne Frauenkurse, aber ich mache auch gemischte Kurse, ich mache auch Kurse für alle. Und ich schließe jetzt in meinen Wunsch zu erwachen, eben nicht nur zum Wohle der Frauen ein, sondern zum Wohle aller.
Jetzt hast du vorhin ja auch von statischem und dynamischem Nirvana gesprochen. Wenn wir uns mal ganz kurz wirklich rein auf den Buddhismus beziehen, dann ist es so, frage ich dich, dass ein Bodhisattva ja entscheidet, so lange immer wieder geboren zu werden, bis es kein Leid mehr auf dieser Welt gibt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Schritt, sowas zu entscheiden. Und wenn wir jetzt sagen, Dalai Lama ist ein Bodhisattva, ich glaube, das können wir eben nicht streitig machen, ist das dann auch das, was zum Beispiel der Dalai Lama entschieden hat, zu wissen, dass er immer wiederkehrt, bis kein Leid mehr auf dieser Welt sein wird?
Also im Prinzip ja, aber der Punkt ist, niemand weiß, wie das funktioniert. Aber die Idee ist halt, ich will jetzt erwachen und dann habe ich meine ewige Ruhe. Da hat meine Zen-Lehrerin, Vipassana Roshi, hat immer gesagt, wer seine ewige Ruhe haben will, muss sterben. Kannst auf dem Friedhof ja, dich begraben lassen, dann hast du deine ewige Ruhe. Aber im Mahayana ist sozusagen die Idee, also ich meine, das ist ein Bild, das ist eine Metapher. Ich will immer wieder kommen, also ich will nicht abhauen. Ich will mich nicht durch besonders erleuchtete Zustände sozusagen rausholen aus diesem Durcheinander hier. Ich will nicht flüchten aus diesem chaotischen politischen Betrieb, den es halt immer wieder gibt. Und mir gefällt diese Haltung. Also ich will einfach nicht abhauen, ich will nicht flüchten, ich bleibe da. Und sie sagen, dieser Wunsch, zum Wohle der anderen zu wirken, ist wie ein Zug, also ist eine Kraft, die mich wieder in, im Kontext der Reinkarnation, in eine neue Reinkarnation bringt. Ja, nicht geschleudert von meinem schlechten Karma, was ich halt noch reinigen muss im künftigen Leben, nicht geschleudert, hineingeschleudert in irgendeine Familie aus Gier, Hass und Verblendung, sondern mit dem Wunsch zum Wohle aller, ich komme einfach immer wieder. Das ist eher, also ich verstehe das als eine Metapher, die uns hilft zu erkennen, wo wir flüchten wollen, wo wir genug haben, wo wir nicht mehr wollen. Das gefällt mir.
Ja, ja, das habe ich. Das ist eine sehr, sehr anschauliche Erklärung, die gefällt mir. Und ich möchte dich aus deinem Buch Die grüne Tara kurz zitieren, weil du hast den Bodhisattva-Begriff ja auch wirklich nochmal grundsätzlich geöffnet, der sich ja nicht nur auf den Buddhismus bezieht. Also ich zitiere hier mal, du schriebst, der Bodhisattva-Weg ist für mich die Essenz des Dharma und aller Wege, die ich kenne. Ob es der Weg der christlichen Nächstenliebe oder der buddhistische achtfache Pfad, der Weg der jüdischen Gerechten oder der Weg der Barmherzigkeit im Islam ist. Das heißt, für dich ist ein Bodhisattva ein universelles Phänomen von Menschen, die einen mystischen oder spirituellen Herzensweg gehen. Und wie würdest du es vielleicht noch etwas kompakter verständlich machen?
Also wenn mein Motiv für den, oder meine Absicht, die hinter meinem Streben nach Erwachen steht, das Wohl aller ist, wo ich niemand ausschließe, auch niemand aus anderen Religionen oder so, aber auch nicht Atheisten, also ich würde das noch erweitern, also auch Atheisten, die halt nicht an Gott oder irgendeine Transzendenz oder sowas glauben, aber ohne Feindbilder sich einsetzen zum Wohle aller, das ist mein Kriterium. Sobald Feindbilder auftauchen, die nicht religiösen, die nicht und so weiter, ja, das sind die Feinde, wir gegen euch. Sobald es auftaucht, ist es, hat es mit dem Bodhisattva-Weg nichts zu tun. Aber wenn man sich einsetzt zum Wohle aller und nicht nur für die Armen und Traurigen und Verletzten, das hat Lama oft gesagt, Lama Yeshe, der hat gesagt, ich habe jetzt wieder mit zwei Leuten gesprochen, die sind reich in meinem Verständnis. Die haben richtig viel Geld, die sind unglücklich. Also die Leute, die er da getroffen hat. Und dann zu sagen, für dich habe ich kein Mitgefühl, weil du bist reich. Erst wenn du arm und krank bist, dann wende ich mich dir zu. Also das ist für mich der Kern dieser Haltung zum Wohle aller. Dass ich natürlich eher, wenn jemand hungert, versuche, dem Essen zu geben oder wenn jemand traurig ist, die Person zu trösten. Aber ich würde mich nicht verschließen einer Person gegenüber, die wohlhabend ist, aber emotionale Traurigkeit hat oder emotionale Probleme hat und unter seiner Rolle vielleicht auch leidet, unter den Erwartungen, die Leute an diese Person haben. Also keine Feindbilder, das ist der Hauptpunkt.
Und das Wohl der anderen. Jetzt frage ich an der Stelle nochmal nach, weil das ist ja genau ein Thema, was momentan in der Spiritualität in vielen ja auch sehr, sehr, sehr in den Mittelpunkt auch gerät. Und was ist denn mit mir? Immer wieder diese Frage, was ist denn mit mir? Also wo ja diese ganze Thematik der Selbstliebe und des Selbstmitgefühls ja sehr zentral ist, meines Erachtens zwischenzeitlich vielleicht etwas zu zentral schon, ja, dieses, was ist wieder mit mir, die kleine Frage, die immer wieder auftaucht. Aber was heißt es denn zum Wohle aller? Das schließt mich dann ja
mit ein. Ich gehöre dazu.
Du gehörst ja dazu.
Ich gehöre zu allen Wesen dazu. Und ich erinnere an die Mitschrift eines Gesprächs vom Dalai Lama mit einem englischen Mönch über dieses Thema. Und der Mönch sagt zu ihm, ich glaube, ich habe gerade was kapiert. Wir im Christentum betonen die Nächstenliebe. Es heißt zwar auch, liebe deine Nächsten wie dich selbst, oder manche übersetzen, als dein Selbst. Aber die Betonung, die wir machen, ist eher, hilf den anderen. Und der Dalai Lama fängt an zu lachen und sagt, aber das geht doch gar nicht. Wenn ich mich selber nicht achte, wenn ich mich selber nicht schätze, wertschätze, da kann ich doch niemand helfen. Nicht großartig. Ja, also zum Wohle aller. Und ich denke, man muss, also das, da achte ich sehr drauf, ich meine deswegen auch nochmal bei Frauen muss man das sehr betonen, auch du bist wichtig, weil ja viele Frauen diese Muster haben, sich vor allen Dingen für die anderen einzusetzen. Und mir hilft da die historische Einsicht, das waren Lehren für Krieger in Indien. Der Buddha stammte aus der Kriegerkaste, aus der Adelskaste. Das waren Lehren für die Tibeter, die waren auch ziemlich gute Kämpfer. Ja, also das waren, ich sage jetzt mal überspitzt, das waren Lehren für extravertierte Männer, die wissen, was sie wollen. Und denen wurde gesagt, hallo, das Wohl der anderen ist auch wichtig. Aber wenn das jetzt einer introvertierten Frau oder einer Frau, die völlig in ihrer sozialen Rolle aufgeht, oder auch einem introvertierten Mann, wenn dem das unkommentiert gesagt wird, dann fehlt was. Also deswegen ist mir die kulturelle Reflexion, wo stehe ich? Wo stehst du in deinem Leben? Was kannst du gut, was kannst du nicht? Und da muss man einfach gucken, keine Extreme. Also weder übertriebene Selbstfürsorge oder Selbstsorge, noch leugnen, dass ich auch Bedürfnisse habe. Denn das fördert wiederum die Identifikation mit dem Leiden der anderen. Und es nützt nichts. Also dann verwickle ich mich wieder viel zu sehr. Und was noch dazu gehört, es wird bei den Mitgefühlslehren sehr betont, der Wunsch, also Mitgefühl ist der, wird definiert als der Wunsch, mögest du frei werden von Leiden. Und dann sagen sie, und da gehört die Zuversicht dazu, dass das möglich sein könnte. Ich weiß zwar nicht immer wie, aber es reicht nicht, der Wunsch, ich will, dass du frei bist von Leiden. Ich muss auch eine gewisse Zuversicht haben. Das gehört zu Metta, zu Freundlichkeit dazu, dass es da Wege gibt, also auch der Blick auf deine Ressourcen, jetzt mal ganz modern gesprochen, psychologisch. Du hast Ansätze auch, jeder Mensch, auch die ganz schlimm leiden, haben irgendwas, wo ihr Herz aufgeht. Das habe ich von Luise Reddemann gelernt, die sagt, ich frage meine Klientinnen immer wieder, was hat dir geholfen zu überleben, wenn jemand traumatisiert dazu eher kommt und sagt, sagen ganz viele, das war der Baum in unserem Garten, das war der Baum neben unserem Grundstück, das war ein kleiner Bach, das waren die Blumen, das war Natur, das war unser Hund, was auch immer. Also es gibt in allen, in jedem Leben etwas, wo Menschen Freude haben, und das muss man auch fördern, sonst kommen sie nicht raus aus dem Leid.
Und dann trotzdem nochmal diffizil nachgefragt, wenn der Wunsch so groß ist in deinem Herzen, du ihn aber trotzdem nicht in die Tat umsetzen kannst, ist der Wunsch schon bereits so viel wert wie die Umsetzung in der Tat?
Der Wunsch ist der Weg. Wenn ich den Wunsch nicht habe, dann bewege ich mich nicht. Also ich muss den Wunsch haben, Englisch zu lernen. Ich muss den Wunsch haben, Klavierspielen zu lernen. Ich muss den Wunsch haben, einen Spaziergang zu machen. Wenn ich den nicht habe, dann mache ich es nicht. Ja, also es ist wichtig, diesen Wunsch zu spüren, und den kann man nähren, indem man zum Beispiel auch über das Leiden der Menschen nachdenkt. Aber eben nicht nur über das materielle und physische Leiden, sondern auch über das schreckliche Leiden der Verblendung. Also wenn ich in Hassgefühlen eingesperrt bin, wenn ich in Minderwertigkeitskomplexe eingesperrt bin, wenn ich in negativen Selbstbildern eingesperrt bin, das ist ein riesiges Leiden. Also nicht nur körperliches Leiden und ich wurde verletzt von XY, sondern auch diese Rigidität ist auch Leiden. Rechthaberei ist auch Leiden. Selbst wenn jemand angibt, und sich für großartig hält. Ich sehe da immer den kleinen Jungen dahinter, wenn es ein Mann ist. Oder das kleine Mädchen. Wenn jemand so richtig angibt mit dem eigenen Status, dann sehe ich immer ein kleines Kind hinter dieser Fassade, was sagt, nimm mich wichtig, sieh mich, sieh mich, sieh mich. So, das fand ich auch einen guten Hinweis. Nicht nur das direkte Leiden, sondern auch dieses Leiden an den Ketten von Gierhass und Verblendung.
Und trotzdem nochmal konkret jetzt nachgefragt, weil das ist ja ein Thema, was immer wieder auch diskutiert wird, ist denn der Wunsch nach Vergebung, allein den Wunsch nach Vergebung zu haben von etwas Schrecklichem, was dem Menschen angetan wurde. Ja. Es gibt ja Menschen, die haben diesen Wunsch für viele, viele Jahre und es ist ein wirklich tiefer Wunsch, ein tiefer Herzenswunsch, aber sie können es nicht. Deswegen frage ich jetzt nochmal speziell bei dem Thema zum Beispiel nach. Der Wunsch an sich zählt ja viel, wenn der Mensch Schreckliches erlebt hat, der Wunsch, dem anderen vergeben zu können und vielleicht trotzdem die Begrenzung erkennen zu müssen, dass man es noch nicht im Herzen umsetzen kann.
Und da ist wieder, da finde ich den Hinweis mit dem Wunsch. Ich kann mir wünschen, dass dieser Wunsch entsteht, zu vergeben. Und natürlich auch Unterstützung durch Menschen. Das weiß man ja, dass das sehr, sehr hilft, wenn ich Menschen begegne, die es geschafft haben, jemanden, der sie sehr verletzt hat, zu vergeben. Das ist sehr inspirierend. Aber ich denke, man darf auch nicht zu schnell gehen, weil das wieder unsere westliche Konditionierung bei vielen ist, gerade bei Frauen, dass man nur das Leid der anderen sieht. Und das eigene Leid, also irgendwie, ja, das war nicht so schlimm und oder es war schon furchtbar, aber jetzt muss man, also mit dem Leistungsdenken, jetzt muss man einfach einen Punkt machen. Also muss man aufpassen. Und es erfordert einfach, denke ich, immer eine gute Begleitung. Sowohl psychotherapeutisch als auch im spirituellen Bereich, in der buddhistischen Meditation. Und manchen Leuten, die traumatisiert sind, kommen natürlich zu mir auch, weil ich Frauenkurse, also auch Kurse für Frauen anleite. Dann sage ich, du hast eine Therapeutin, sprich mit der nochmal über dieses Thema, weil ich bin ja keine Therapeutin. Ich kann dir zwar sagen, mach die Übung, also stell dir Tara vor, die dir Licht schickt und alle deine Sorgen auflöst. Ja? Stell dir Tara vor, die dir Licht schickt und alle Fähigkeiten nährt, die du brauchst, jetzt im Augenblick. Und bei manchen, wenn man Draht hat, zur Praxis der grünen Tara, funktioniert das. Also, da braucht es Vertrautheit und ja, sing die Zuflucht. Ja. Sing bestimmte Lieder, die mit dieser Praxis verbunden sind. Aber es ist ein großes Thema.
Ja, gefällt mir sehr, die Idee vom Wunsch. Ist auch entlastend. Ist auch entlastend für Menschen, die sagen, ach Mensch, wenn ich es doch endlich könnte. Das ist auch wirklich eine Last für Menschen.
Ja, das macht einen Druck wieder.
Ja, es macht einen Druck. Genau, es macht einen Druck. Ja, sehr schön. Tja, jetzt würde ich doch tatsächlich dich noch bitten. Wir kommen um die vier Bodhisattva-Gelübde des Zen-Buddhismus in dem Kontext nicht herum. Ich habe sie selbst so viele, viele Jahre im Zen-Zentrum abends und früh natürlich auch gelobt. Ja. Ich würde sie mal gern vorlesen, damit wir sie vielleicht nochmal auseinandernehmen können danach dann. Weil ja viele sagen, oh meine Güte, wenn ich das schon höre, wie soll denn das bitteschön gehen? Also, die vier Bodhisattva-Gelübde. Der Wesen sind unendlich viele, ich gelobe, sie alle zu retten. Die Leidenschaften sind unerschöpflich, ich gelobe, sie alle zu überwinden. Die Tore der Wahrheit sind unzählbar viele, ich gelobe, sie alle zu durchschreiten. Der Weg der Buddhas ist unendlich, ich gelobe, ihn bis zum Ende zu gehen. Vielleicht, Silvia, magst du was dazu sagen, wie wir denn solche Gelübde, die ja erstmal sehr groß daherkommen, manchmal so wie ein Buch, wie so ein Stein auf einen runterfallen. Aber was heißt es für unseren Alltag und was heißt es für unsere Realität, diese Gelübde wirklich zu nehmen und ihnen Gehalt zu geben eben im Alltag?
Also ich schätze diese Gelübde sehr. Ich habe die 88 bei Pramasadharma Roshi kennengelernt und ich finde sie paradox, denn sie formulieren etwas, der Wesen sind unendlich viele. Ich gelobe sie alle zu retten. Ja, erstmal muss ich wissen, wie viele es sind, dann kann ich einen Plan machen und dann kann ich ein Programm entwickeln und dann rette ich sie, ja? Oder hol mir Leute noch. Aber die sind, also ich interpretiere das so, die holen uns aus unserem linearen, technikfixierten Denken heraus und öffnen vielleicht für so eine freundliche Haltung, okay, ich gehe jetzt einfach diesen Weg, und immer wenn ich Leute treffe, die leiden, dann versuche ich, eine freundliche Haltung ihnen gegenüber zu haben. So, also jetzt, das darf man nicht wörtlich nehmen, das wäre nur linear, begrifflich, rational oder wie Jean Gebser sagt, defizient rational, also nur technikorientiert, sondern das reißt mich raus, also oh Gott, das sind sowieso so viele, das hat gar keinen Sinn. Und das provoziert ein Heraustreten aus einer Haltung, wie es jetzt ganz viel gibt, auch mit Klima und mit allem. Ja, was ich mache, das nützt doch sowieso nichts. Das müssen erst alle machen, dann nützt es was. Wenn ich Wasser spare, wenn ich ein bisschen Heizung spare, wenn ich kein Plastik mehr verwende oder so, das nützt doch nichts. Ich bin ja nur eine Person. Jede einzelne Person ist wichtig und wir stecken auch andere an mit unserer Haltung. Und es braucht, ja, die Soziologie meint 5% der Bevölkerung, die ein Anliegen wichtig findet. Dann gibt es Strukturen, organisatorische Strukturen, Bewegungen, die versuchen, was umzusetzen. Und ja, also so ein bisschen. Es sind einfach unendlich viele Wesen. Und ich versuche, diese Haltung zu entwickeln. Die Leidenschaften sind unerschöpflich. Ich gelobe sie alle zu überwinden, das fördert meine Geduld. Ja, Mai, natürlich sind die unerschöpflich. Und ich meine, ich bin jetzt 72 und ich praktiziere diesen Weg bald 45 Jahre. Und was ich noch an Gier, Hass und Verblendung in ihren Varianten in mir immer wieder entdecke, gerade jetzt, wo ich mehr Zeit zu Hause habe, wo ich weniger Aufgaben habe. Ja, Mai, ist halt so. Also wende ich mich dahin. Und dann... Der Tore der Wahrheit sind unzählbar viele, ich gelobe sie alle zu durchschreiten. Das inspiriert mich, offen zu bleiben. Und wenn jemand sagt, du, diese Methode hilft mir unglaublich viel, dann nicht zu sagen, ich habe schon die richtige Methode, ich brauche keine andere. Also das passt einfach zu meiner Grundhaltung. Ich habe so viel von der Gestalttherapie gelernt. Ich habe aus unterschiedlichen psychologischen Gruppen ganz viel gelernt oder therapeutischen Gruppen. Und dann der Weg der Buddhas ist unendlich. Ich gelobe ihn bis zum Ende zu gehen. Das hebelt auch diese Neigung aus. Ja, wann bin ich denn endlich fertig? Also ich habe einen Plan und ich meditiere doch schon 5 Jahre. Warum bin ich immer noch nicht erleuchtet? Dass man da eben sagt, okay, der Weg ist nach oben offen. Dass man da auch, also bei mir inspiriert das Geduld. Und ich verstehe immer tiefer, es geht um eine Haltung. Und nicht darum, ein Problem klar strukturiert zu beschreiben und dann eine Technik auszuwählen, wie man das Problem löst. Sondern natürlich manchmal in bestimmten Kontexten funktioniert dieser Ansatz, aber das ist alles viel zu groß. Und wenn man seinen Einsatz nur daran misst, was man in seinem eigenen kurzen Leben an Wirkung hat, dann... Also gerade wenn man sich für was einsetzt, was nicht so Mainstream ist, dann ist man ganz schnell frustriert. Und das kriege ich ja auch mit, dass viele so frustriert. Jetzt habe ich mich so lange in dieser Einrichtung für Wassersparen, für Stromsparen, für Frauenrechte, für Gleichberechtigung eingesetzt, aber es funktioniert immer noch nicht. Richtig. Perfekt. Also es hebelt diese Perfektionsideen aus. Okay, soweit?
Mhm. Ja, ja. Das ist ein gutes Schlusswort für unseren ersten Podcast zum Thema Der Weg des Bodhisattva. Und wir werden bestimmt von dir dazu eine Übung für den Weg des Bodhisattva im Anschluss bekommen.
Das machen wir. Ja, dann machen wir jetzt eine kleine Übung zum Weg der Bodhisattvas. Und zunächst schauen wir, dass wir einigermaßen stabil, aufrecht und so entspannt wie möglich sitzen. Und wenn die Haltung für jetzt einigermaßen angemessen ist, lassen wir die Gedanken ein paar Momente frei schweifen. Und dann können wir einige Momente auf den natürlichen Atemrhythmus achten mit Ja, Danke im Rhythmus des natürlichen Atemflusses. Oder ohne Worte. Und dann achten wir auf unsere innere Haltung, die Einstellung zur Übung. Was wünschen wir uns von dieser Übung? Und wir können das zunächst in eigenen Worten formulieren. Und ein Vorschlag. Möge mein Herz sich öffnen für das Glück und Leid aller Wesen und mein Geist sich klären, dass ich immer besser sehen kann, was ich auf meinem Weg tun kann zum Wohle aller, zu meinem Wohl und dem aller. Und wir können jetzt die vier Zen-Gelübde als Inspiration nehmen und einfach schauen, was sie in uns auslösen. Im ersten Gelübde geht es um Leiden. Der Wesen sind unendlich viele. Und viele von ihnen leiden auf unterschiedlicher Ebene. Ich gelobe, sie alle zu retten. Ich gelobe, etwas zu tun, um ihr Leid zu verringern und ihr Glück zu vermehren. Was macht dieser Satz oder dieses Bild vom Retten aller Wesen mit uns? Wie wirkt das? Was löst es jetzt in uns aus? Fühlen wir uns unter Druck, überfordert? Oder tut diese Öffnung des Herzens, diese Öffnung des Blicks für alle gut? Verringert es Angst und Abwehr? Hat uns die Türklingel aufgeweckt. Wir nehmen das jetzt einfach als Teil der Praxis. Die Postlerin hat einfach Pakete für jemand gebracht und die Person freut sich darüber, also kann ich mich auch darüber freuen. Also die Idee ist, dieses Gelübde, der Wesen sind unendlich viele, ich gelobe sie alle zu retten, kann uns inspirieren, den Blick zu öffnen, für die Tatsache, alle Wesen wollen glücklich sein und nicht leiden. Der Dalai Lama sagt immer, und recht haben sie, das ist in Ordnung. Allerdings, wir müssen gucken, dass wir dann die Methoden anwenden, das tun, was niemandem schadet, so gut es geht. Ja, vielleicht können wir einfach diesen Wunsch Ich gelobe, sie alle zu retten, auf uns wirken lassen und ausprobieren, ob vielleicht die Wunsch-Wunsch-Variante für uns passen könnte. Ich wünsche mir, dass ich diese Sicht entdecke. Ich wünsche mir, dass ich mir das irgendwann wünschen kann. Wir probieren jetzt einfach aus, was das mit uns macht, dieser Vorschlag. Und auch das gehört zum Weg, dass wir manchmal feststellen, nein, heute will ich das überhaupt nicht, mir ist alles zu viel. Ist in Ordnung, das ist ein Weg und da geht es rauf und runter. Manches ist anstrengend, manches ist leichter, manches ist sehr anregend, inspirierend, manche Teilstrecken des Weges sind einfach lästig. Und jetzt lassen wir das zweite Gelübde auf uns wirken. Die Leidenschaften sind unerschöpflich. Ich gelobe, sie alle zu überwinden. Was löst das in uns aus? Was macht das mit uns? Fühlen wir uns überfordert, unter Druck gesetzt? Oder wird unser sportlicher Ehrgeiz geweckt? Ja, ich gehe jetzt einfach diesen Weg. Und wenn es heute nur 3 Schritte sind, mehr geht nicht. Und morgen auch nur 3, in Ordnung. Ich gehe einfach jeden Tag 1, 2, 3 Schritte. Und wir können uns inspirieren lassen durch Dogen, Meister Dogens Aussage: Wer seine Kleshas erkennt, ist in dem Moment erwacht. Wer über Erwachen spekuliert, ist verblendet. Also wir können uns freuen, wenn wir merken, oh, da war gerade Verachtung, Gier, Abwehr. In dem Moment, wo wir es erkennen, treten wir einen Schritt zurück. Und wir können einfach schauen, ob wir diese Erfahrung kennen. Ob wir so kleine, wache Momente erleben auf unserem Weg, wo wir Muster bemerken, Verwicklungen, überzogene Erwartungen. Kennen wir das? Und dann das nächste Gelübde. Die Tore der Wahrheit sind unzählbar viele. Ich gelobe, sie alle zu durchschreiten. Was löst das in uns aus? Wie wirkt das? Fühlen wir uns überfordert? Spüren wir einen Druck, jetzt alle spirituellen Wege kennenzulernen, zu studieren? Oder öffnet uns das? Erinnert uns daran, dass der Weg individuell ist Und nicht jede Methode für jede Person funktioniert. Wir dürfen ausprobieren. Es ist schon wichtig, sich auf bestimmte Übungen, die uns berühren, einzulassen und zum Beispiel die Atemmeditation oder die Tara-Praxis oder Körperspüren über ein paar Monate, uns darauf einzulassen. Aber wir können auch mal was anderes ausprobieren. Letztlich geht es darum, nicht an dem eigenen Weg festzuhalten und zu sagen, ich habe meinen Weg und die anderen Wege sind ungültig oder nicht so gut, sondern ich gehe meinen Weg und du gehst deinen Weg. Können wir das spüren? Kennen wir diese Haltung? Und wenn wir das kennen, können wir uns darüber freuen. Und wenn es selten passiert, können wir uns trotzdem darüber freuen. Und dann das vierte Gelübde. Der Weg der Buddhas ist unendlich. Ich gelobe ihn, bis zum Ende zu gehen. Wieder eine paradoxe Aussage, die uns aus dem linearen Denken herausschleudern kann. Schauen wir mal, wie wirkt dieser Satz auf uns? Fühlen wir uns überfordert? Oh je, der Weg endet nie, das ist ja furchtbar. Ich dachte, ich bin irgendwann fertig. Der Satz auch kann auch so wirken, dass wir uns entspannen können und einfach den Weg weitergehen, ohne uns unter Druck zu fühlen. Weil wir wissen, es gibt kein fassbares, begreifbares, benennbares Ende des Weges. Es geht einfach immer weiter. So wie wir als Menschen nie fertig sind. Wir entwickeln uns, verändern uns. Tag für Tag. Kennen wir diese Haltung, dieses Gefühl? Ja, ich gehe einfach. Und dann fassen wir die kleine Übung zusammen, bringen sie auf den Punkt mit der Frage, was ist mir jetzt aufgefallen, deutlicher, klarer geworden? Und warten, was da auftaucht, vielleicht ein Bild, ein Satz, ein Schlüsselwort. Und lassen es auf uns wirken. Und als Abschluss formulieren wir einen Wunsch, wie sich die Übung auf unser Leben auswirken soll, und damit teilen wir die Übung mit anderen oder wir widmen unsere Erfahrungen. Und ein Vorschlag. Möge die Übung mein Herz öffnen, dass ich die Schönheit dieses Weges zum Wohle aller immer tiefer spüre, erkenne und meinen Geist klärt, sodass ich ohne Druck den Weg gehe zum Wohle aller. Mögen wir, mögen alle Wesen glücklich sein.